请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Trindl. Folgendes haben wir heute am Montag, dem 25. November 2024 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. In Leben in Taiwan mit Xiangling Postelholz geht es heute um den Anstieg des Meeresspiegels. Danach folgt in Taiwan Monitor ein Bericht über mögliche Auswirkungen des Regierungswechsels in den USA auf die Sicherheitslage in der Taiwanstraße und der indopazifischen Region. Nun zuerst die Nachrichten. Morgen findet eine Parade für das siegreiche taiwanische Baseballteam statt. Hong Shen Han hat das Amt des Arbeitsministers übernommen. Und das Halifax Sicherheitsforum findet 2025 in Taipei statt. Die Meldungen im Einzelnen. Morgen wird Taiwans siegreiches Baseballteam mit einer Parade geehrt. Taiwans Baseballteam siegte gestern im Finale des WBSC Premier 12 2024 in Tokio in Japan gegen den Favoriten Japan mit 4:0. Das Flugzeug des taiwanischen Teams wird bei der Rückkehr heute Abend von 4 F-16V-Kampfflugzeugen der Air Force begleitet werden. Vizepräsidentin Xiaobi Kim wird das Team persönlich am Flughafen begrüßen. Morgen wird Präsident Lai Ching-te das Team im Präsidialamt empfangen und es wird eine Siegesparade veranstaltet. Die Parade wird morgen um 15.20 Uhr an der Kreuzung Kitagalan Boulevard und Gongyuan Road beginnen und durch mehrere Straßen ziehen. Etwa um 15.50 Uhr wird die Parade am Präsidialamt eintreffen. Dort werden Präsident Lai Ching-te und Vizepräsidentin Xiaobi Kim das Team begrüßen und einen Empfang für sie geben. Die Parade wird auf mehreren Plattformen live übertragen werden. Taiwans Baseballteam hat gestern mit dem Sieg bei der Premier 12 gegen Japan Geschichte geschrieben. Es ist das erste Mal, dass Taiwan einen Titel bei einem der drei großen internationalen Baseballturniere gewinnt. Der bisherige DPP-Parlamentsabgeordnete Hong Shen Han hat das Amt des Arbeitsministers übernommen. Die offizielle Amtsübergabe fand heute im Arbeitsministerium statt. Premierminister Zhou Rongtai hatte am Samstag die Nominierung bekannt gegeben, nachdem die vorherige Arbeitsministerin He Peishan im Zusammenhang mit dem Selbstmord eines Mitarbeiters des Arbeitsministeriums zurückgetreten war. Premierminister Zhou sagte am Samstag, er habe Hong als neuen Arbeitsminister gewählt, da dieser jung und enthusiastisch ist und Maßnahmen zur Verbesserung des Arbeitsumfelds entwickeln könne. Er habe sich außerdem für Bürgerrechte eingesetzt. Der Vorsitzende des Gewerkschaftsverbandes Taiwans, Dai Guorong, bezeichnete Hong als sehr erfahrenen Parlamentsabgeordneten und Aktivisten. Er denke, dass er den Erwartungen gerecht werde. Der neue Arbeitsminister Hong Shen-han sagte, das Arbeitsministerium stehe vor Zeiten großer Herausforderungen. Er komme selbst aus der Basis der sozialen Bewegungen und werde seinen ursprünglichen Zielen treu bleiben und vollen Einsatz zeigen. Das Arbeitsministerium sollte beim Schutz der Rechte von Arbeitnehmern an vorderster Linie stehen. Nach dem Selbstmord eines Mitarbeiters des Arbeitsministeriums wurde über Mobbing durch dessen Vorgesetzte als Ursache für den Selbstmord spekuliert. Nach Kritik über die Reaktionen und Handhabung reichte Arbeitsministerin He ihren Rücktritt ein. Das Halifax Internationale Sicherheitsforum wird nächstes Jahr in Taipei abgehalten. Das Halifax Internationale Sicherheitsforum 2024 ist am Sonntag in Halifax, Kanada, zu Ende gegangen. Ein zentrales Thema war, ob der gewählte US-Präsident Donald Trump nach seiner Amtseinführung im Januar Anpassungen in der Außen- und Verteidigungspolitik unter anderem gegenüber der Ukraine, Taiwan und China vornehmen wird und wie die Region darauf reagieren soll. Die frühere Präsidentin Taiwans, Tsai Ing-wen, hat am diesjährigen Halifax Forum teilgenommen. Ihre Erfahrungen mit den beiden US-Präsidenten Trump und Biden und ihre Einschätzungen waren eines der Hauptthemen des Forums. Es wurde auch bekannt gegeben, dass das Forum im kommenden Jahr 2025 vom 20. bis 21. Februar in Taipei abgehalten wird. Dies ist der dritte Jahrestag der russischen Invasion der Ukraine und einen Monat nach Amtseinführung des neuen US-Präsidenten Donald Trump. Die frühere Präsidentin Taiwans Tsai Ing-wen hat Persönlichkeiten der teilnehmenden Länder nach Taiwan eingeladen. Der Gründer des Halifax Internationalen Sicherheitsforums und Präsident des Forums, Peter von Prag, bezeichnete Taiwans frühere Präsidentin Tsai Ing-wen als bedeutende Vertreterin von Freiheit und Demokratie. Er sagte, das Forum fördere den Dialog zwischen Politikern, Experten und Wissenschaftlern aus demokratischen Ländern weltweit und über Taiwans Demokratie und besondere Sicherheitsherausforderungen zu sprechen. Mehr als 10 Bürgerrechtsgruppierungen haben heute eine Pressekonferenz zur Unterstützung der in Hongkong verurteilten Demokratieaktivisten abgehalten. In der Pressekonferenz im Parlament verurteilten die Vertreter der Bürgerrechtsgruppierungen das Vorgehen der chinesischen Regierung. Sie riefen zur sofortigen Freilassung der Inhaftierten auf. Alle politischen Anschuldigungen gegen Pro-Demokratie-Aktivisten sollten fallen gelassen werden. Das nationale Sicherheitsgesetz sollte zurückgenommen werden. Es sollten allgemeine Wahlen durchgeführt und die Demokratie in Hongkong wiederhergestellt werden. Luo Junxuan, Vorstandsmitglied der Peng Mingmin Kulturstiftung, sagte, die Urteile kämen einem Todesstoß für Hongkongs Demokratie gleich. Dies zeige außerdem wieder einmal, dass das Modell ein Land, zwei Systeme, eine Farce sei. Ein Gericht in Hongkong hat vergangenen Dienstag 45 Demokratieaktivistinnen und Aktivisten zu Haftstrafen bis zu 10 Jahren verurteilt. Der Prozess gegen die Mitglieder der Gruppe Hongkong 47 läuft bereits seit 2023. Es ist der bisher größte Prozess wegen angeblicher Verstöße gegen das Sicherheitsgesetz. Die Anklage gegen die Hongkong 47 lautete illegale Vorwahlen vor den für 2020 geplanten Wahlen zum Legislativrat Hongkongs organisiert zu haben. Damit hätten sich die Angeklagten der Staatsgefährdung schuldig gemacht und gegen das Sicherheitsgesetz verstoßen, hieß es. Das Wirtschaftsministerium hat in diesem Jahr fast 5.800 kleine und mittlere Betriebe bei der Reduzierung des CO2-Ausstoßes unterstützt. Wie die Abteilung für Außenhandel des Wirtschaftsministeriums heute mitteilte, seien 5.795 kleine und mittlere Unternehmen bei der Digitalisierung und Verringerung des CO2-Fußabdrucks unterstützt worden. Dies soll nach Schätzungen Geschäftschancen in Höhe von 50 Millionen US-Dollar bringen. Das ist 40% mehr als im vergangenen Jahr. Die Generaldirektorin der Abteilung für Außenhandel des Wirtschaftsministeriums, Cynthia Chiang, sagte, wir haben bereits 50 internationale ISO-Zertifikate und Zertifikate im Umweltbereich erhalten. Ich denke, dass wir sagen können, damit die besten Ergebnisse in Asien erzielt zu haben. Zur Börse. Die Taipei-Börse hat heute höher geschlossen. Der Aktienindex TAIEX stieg um 44,05 Punkte oder 0,19% auf 22.948,37 Punkte. Das Handelsvolumen erreichte 468,9 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet 13,8 Milliarden Euro oder 14,4 Milliarden US-Dollar. Das Wetter. Heute war es taiwanweit teils heiter, teils bewölkt, bei Temperaturen bis 28 Grad Celsius. Im Osten und Norden örtlich bis 30 Grad. Die Aussichten für morgen Dienstag. Im Norden zunehmend bewölkt mit Regen bei Temperaturen zwischen 15 und 20 Grad. In Mittel- und Süd-Taiwan sonnig bis 25 Grad in Mittel-Taiwan und bis 28 Grad Celsius in Süd-Taiwan. Dies waren die Tagesnachrichten am Montag, dem 25. November 2024 von Radio Taiwan International. Nun folgt Leben in Taiwan mit Jiangning Postel Heutz.
Leben in Taiwan.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge von Leben in Taiwan. In der heutigen Folge möchten wir an die vorherige Thematik Wissenschaft trifft Kunst anknüpfen und suchten nochmals das Gespräch mit Klimawandelwissenschaftlerin Sophie Nuber. In der letzten Folge stellten wir das Projekt Namaxia vor. Heute hören Sie, wer die Umweltkünstlerin Labenida Hui ist und wie sich Sophie Nuber und Labenida getroffen haben. Wie bringt man die wissenschaftliche und die künstlerische Sprache auf einen Nenner?
Wer ist denn Labenida?
Labenida ist eine Künstlerin in Taiwan, die mich total beeindruckt hat. Ursprünglich wurde sie in Kanada geboren, aber hat internationale Eltern mit Taiwan-Hintergrund und ist vor vielen Jahren nach Taiwan gezogen und hat hier auch einen Taiwaner geheiratet. Seitdem ist sie in der taiwanesischen Umwelt- und Naturkunst sehr bekannt. Sie wurde vor allem bekannt für ihre tollen, großen Mosaikstücke, die sie aus gesammeltem Plastik zusammensetzt. Also Labenida hat ein besonderes Auge, meiner Meinung nach, für Farbe und Form. Und sie verwendet hauptsächlich die Technik des Mosaiklegens, um verschiedene Elemente zusammenzufügen. Und das ist jetzt an sich keine besonders spezielle Technik in der Kunst. Ich glaube, relativ viele Menschen verwenden farbliche Objekte und fügen die in einer Art und Weise zusammen. Aber sie hat sich eben etabliert, weil sie ihre gesamte Kunst aus Materialien zusammensetzt, die sie selber an Stränden sammelt. Also ihre Kunst hat damit angefangen, dass sie eigentlich Strände sauber machen wollte und der Umwelt helfen wollte. Und sie fand plötzlich, dass sie anstatt dieses ganze Material, was auf diesen Stränden gesammelt wurde und einfach weggeschmissen wurde, hat sie sich überlegt, kann ich nicht damit etwas anfangen? Und anstatt eben dann diese ganzen Plastikteile wegzuschmeißen, hat sie angefangen, die in große Mosaike umzuändern. Viele ihrer Stücke sind heute noch ausgestellt in dem Museum für Kunst und Marine Wissenschaft in Keelung. Sie war bis vor kurzem auch eine, das nennt sich Artist in Residence, an dem Geelong Marine Kunst- und Wissenschaftsmuseum und hat da sehr, sehr viele Projekte geleitet. Mittlerweile hat sie ihren Master beendet und ist ausgebildete Kuratorin für Umwelt- und indigene Kunstprojekte auch und hat deswegen angefangen, viele Projekte nicht mehr nur selbst zu produzieren, sondern tatsächlich in Workshops und größere Events umzuändern. Das heißt, dieses Namaxia-Projekt ist auch eins von diesen neuen Projekten, in die sie ihre Zeit steckt, weil sie eben jetzt nicht mehr nur selber ihre Kunstwerke macht, sondern sich darüber Gedanken macht, wie kann ich meine Kunst verwenden, um Nachrichten zu übermitteln, um Menschen mit einzubeziehen und um auch Communities zu beleben.
Und wie hast du Labenida getroffen?
Ich persönlich als Wissenschaftlerin war tatsächlich schon lange an Kunst interessiert und als Jugendliche war ich eigentlich gar nicht in der Wissenschaftsszene, sondern eher in der Kunstszene unterwegs. Ich war schon sehr früh Schauspielerin und auch Hörspielsprecherin am SWR in Deutschland und habe dann eher später festgestellt, dass mir dieses Klimawandel so sehr am Herzen liegt, dass ich dafür bereit war, meine Kunstkarriere aufzugeben und gesagt habe, ich werde jetzt Klimawissenschaftlerin. Deswegen hat mich dieser Kunstaspekt schon lange interessiert. Und als ich in Taiwan ankam, habe ich jemanden getroffen, der auch Labenida kannte. Und mit der Person habe ich da so ein bisschen drüber gesprochen, dass ich selber eigentlich auch dieses Kunstinteresse habe und ob sie nicht jemanden kenne, an den ich mich vielleicht anhängen könnte, dass ich mal ein paar Kunstmuseen besuchen könnte und ein bisschen was über taiwanesische Kunst lernen könnte. Und sie hat mir von Labenida erzählt und hat wohl Labenida auch von mir erzählt. Und ohne dass ich das wusste, ist Labenida anscheinend in Freudenschreie ausgebrochen, weil sie unbedingt ihre Kunst wissenschaftlich machen wollte. Das wusste ich natürlich nicht. Dann hat unsere Vermittlerin in der Mitte uns beide zum Kaffee eingeladen, hat uns beide an denselben Tisch gesetzt und hat dann gesagt, so, ich habe tatsächlich was vor, ich sehe euch später. Und wir dann so, oh, okay, ja, hallo, ich bin Sophie. Und sie dann, hallo, ja, ich bin Labenida. Und dann haben wir uns ganz langsam aneinander herangetastet und waren uns sofort sehr sympathisch, aber haben auch sehr, sehr schnell gemerkt, dass wir komplett andere Sprachen sprechen. Also dieser Austausch zwischen einer Wissenschaftlerin und einer Künstlerin ist tatsächlich nicht so einfach, wie man sich das vielleicht erstmal vorstellt. Das sieht immer so toll aus im Fernsehen oder das klingt jetzt so toll, wenn wir gleich über Projekte sprechen. Aber das ist ganz schön viel Arbeit, sich erstmal dahin zu bewegen und dieselbe Sprache zu finden. Denn man muss ja erstmal versuchen, den Klimawandel jemandem zu erklären, der noch nie einen Datensatz gesehen hat, ne? Oder jemandem wie mir zu erklären, wie sie eigentlich Kunst macht. Ne? Also für mich ist das ja immer so ein bisschen, das kommt aus ihrem Kopf heraus und ich habe gar keine Ahnung, wie sie darauf kam. Aber da ist viel Methode dahinter und da ist sehr, sehr viel auch Lernen dahinter. Also sie ist nicht einfach Genie, sie hat das gelernt. Und ich glaube, ich bin für sie Genie. Ne? Und sie hat verstanden, ich bin nicht einfach Genie, sondern ich habe das gelernt. Also wir haben eigentlich beide unsere Berufe gelernt und wir haben Methode dahinter und das mussten wir erstmal verstehen. Und als wir das verstanden haben, konnten wir uns wirklich in der Mitte treffen und sie konnte mir erklären, was sie macht, wie sie ihre Kunst kreiert. Also sie macht diese wundervollen Mosaike aus gesammelten Plastikstücken, die sie vom Meer einsammelt. Und sie konnte dann auch meine Grafiken verstehen, weil sie dann meinte, du verstehst wirklich, wie der Klimawandel also aufgebaut ist. Das ist ja toll. Und wir haben uns langsam daran getastet und uns überlegt, wäre es nicht stark, wenn wir ihre Methoden nehmen könnten, um meine Methoden sichtbarer zu machen. Also können wir beide Methoden so zusammenfügen, dass für die breite Öffentlichkeit nicht die Wissenschaftlerin und nicht die Künstlerin mehr als Genie auftauchen, sondern das Objekt, das wir beide betrachten, können wir das sichtbar machen für den Rest der Menschen. So haben wir uns im Prinzip kennengelernt und das hat dann auch zu unserem ersten Projekt geführt.
Jetzt, wo wir die Wissenschaftlerin und Künstlerin und deren gemeinsame Sprache besser kennengelernt haben, stellen wir Ihnen in der nächsten Folge Ihr erstes gemeinsames Projekt namens Changing Perspectives, also wechselnde Perspektiven, vor, in dem es den beiden gelungen ist, durch kunstvolle Aufbereitungen von gesammelten Meeresmüll auf Umweltprobleme wie Meeresverschmutzung und die Auswirkungen des Klimawandels aufmerksam zu machen. Außerdem gebe ich Ihnen ein kleines Update zu dem Projekt Namasha, das im Sommer diesen Jahres wegen eines Taifuns verschoben werden musste. Projekt Namasha war das zweite große Projekt, das Sophie Nuba und Labenida Hui konzipiert haben. Es ist meiner Meinung nach ein sehr berührendes Projekt und unbedingt hörenswert.
Radio Taiwan, international aus Taipeh.
Nun folgt Taiwan Monitor. In Taiwan berichten die Medien derzeit oft über die Entwicklung in den USA nach dem Sieg von Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl. Die USA sind ein sehr wichtiger Partner für Taiwan, besonders angesichts der Bedrohung durch China. Auch die Personalentscheidungen Trumps für sein neues Kabinett werden in Taiwan aufmerksam verfolgt. Welche Haltung haben sie zu China? Welche zu Taiwan? Werden mit ihnen im Amt die USA Taiwan weiterhin unterstützen? Im neuen Kabinett von Trump soll Marco Rubio Außenminister werden, Mike Waltz Sicherheitsberater und Pete Hegseth Verteidigungsminister. Gemäß Chung Chih-dong, Forscher am Forschungsinstitut für Landesverteidigung und Sicherheit, will Trump damit Schlüsselpositionen mit sogenannten China-Falken besetzen, mit Leuten, die China gegenüber einen harten Kurs fahren. Dies zeige nicht nur, dass China die Stirn zu bieten ein parteienübergreifender Konsens in den USA ist, es bedeutet für die Republikaner auch, dass Trump es wirklich ernst meint, so Forscher Chung Chih-dong.
像Rubio,当然川普很清楚他对中国强硬,而且他甚至于是被中国列入所谓的这种黑名单里面了。Trump
weiß natürlich genau, dass Rubio ein Hardliner gegenüber China ist und Rubio wurde sogar von China auf die schwarze Liste gesetzt. Deshalb glaube ich, dass seine Nominierung nicht einfach nur die Absicht einer strategischen Einschüchterung bedeutet. Was diese Personalentscheidungen für das neue Kabinett betrifft, so zeigten diese sowohl in ihren Aussagen als auch in ihrem Handeln Härte gegenüber China. Deshalb denke ich, dass Trump es ernst meint. Das spiegelt natürlich auch die jetzige Konkurrenzsituation zwischen den USA und China wider. Und diese Konkurrenzsituation wird sich nicht ändern. Manche in Taiwan machen sich auch Sorgen darüber, ob Trump nicht einen Deal mit China eingehen und dafür Taiwan aufgeben könnte. Schließlich hat er früher schon einige Aussagen gemacht, zum Beispiel wie groß China ist und wie klein Taiwan. Taiwan habe den USA das Chip-Geschäft weggenommen und gibt den USA nichts. Taiwan sollte für seine Versicherung bezahlen. Taiwan sei so weit von den USA weg und so nahe an China und so weiter. Doch bedeutet diese von Trump immer wieder beschworene America First-Politik, dass Trump wirklich einen Deal mit China eingehen und dafür Taiwan aufgeben könnte? Der Geschäftsführer des Forschungsinstituts für Landesverteidigung und Sicherheit, Li Wenzhong, bezeichnet dies als Unsinn. Zu sagen, dass er möglicherweise Taiwan aufgeben könnte, ist wirklich völliger Unsinn. Handelt Trump zum Vorteil für die USA? Oder für Taiwan? Natürlich im Sinne der USA, das ist doch ganz klar. Aus der Perspektive der USA ist China der größte Gegner. Falls die USA ihre Präsenz in der Taiwanstraße aufgeben würden, wären Aussagen wie America First oder Make America Great Again nur noch leere Worte. Das ist eigentlich fast ausgeschlossen. Der Geschäftsführer des Forschungsinstituts für Landesverteidigung und Sicherheit, Li Wenzhong, äußerte sogar die Meinung, dass mit Donald Trump die Sicherheitsgarantien für Taiwan noch stärker sein werden, da Trump den Schwerpunkt auf den indopazifischen Raum legen wird. Trump wolle die Kräfte der USA auf den asiatisch-pazifischen Raum konzentrieren. Deshalb wolle er auch den Krieg zwischen Russland und der Ukraine so schnell wie möglich beenden.
就是共和党的右派，包括川普，认为，哈，全世界那么大，我要赶快把它结束掉。
Die rechte Fraktion der Republikaner, einschließlich Trump, denkt, die Welt ist so groß, ich will das schnell beenden. Ihr müsst selbst Verantwortung übernehmen, dann unterstützen wir euch. Aber ihr müsst selbst Verantwortung tragen. Die Ukraine ist eine Angelegenheit der Europäischen Union. Warum? Die USA können nur unterstützen, sie können nicht überall eingreifen. Die wichtigsten strategischen Interessen und der wichtigste strategische Gegner der USA sind im asiatisch-pazifischen Raum. Das ist seine Gesamtüberlegung. Wenn man es vom Blickwinkel der USA betrachtet, bedeutet Trumps Wahlsieg für Taiwan sogar eine noch stärkere Sicherheitsgarantie.
台湾的安全保障，坦白说是更稳固的。
Forscher Chung Chih-dong wies darauf hin, dass auch im indopazifischen Strategiebericht unter der früheren Trump-Regierung die Verbündeten als größter strategischer Vorteil der USA im Widerstand gegen China bezeichnet wurde. Wenn Donald Trump nun wieder als Präsident ins Weiße Haus zurückkehrt, wird er voraussichtlich mehr Richtung Unilateralismus gehen. Dies könne auch die Führungsstärke und den Zusammenhalt der USA mit seinen Verbündeten beeinträchtigen und eine Lockerung dieser Bündnisse bewirken. Davon könnte China profitieren, so Forscher Chung Chih-dong. Sein Unilateralismus wird die Führungsstärke gegenüber den Verbündeten der USA beeinträchtigen. Deshalb wird in Europa, besonders von Frankreichs Präsidentin Emmanuel Macron, wieder die Idee der europäischen Souveränität aufgeworfen. Natürlich bedeutet dies eine Lockerung. Man muss sehen, ob die neue Trump-Regierung die Schwachstellen in der Außenpolitik nachbessern wird. Wenn nicht, wird dies eine Gelegenheit für China schaffen. Im Raum Indopazifik wurden vor 3 Jahren zum Beispiel das trilaterale Militärbündnis AUKUS geschlossen, dem die Länder Australien, das Vereinigte Königreich und die USA angehören. Es gibt außerdem den quadrilateralen Sicherheitsdialog zwischen den USA, Australien, Indien und Japan. Und es gibt auch noch die sogenannten Five Eyes, die 5 Augen, eine Partnerschaft im Bereich der Geheimdienste zwischen Australien, Neuseeland, Kanada, Großbritannien und den USA, die schon seit dem Zweiten Weltkrieg besteht. Gemäß Forscher Chung Chih-dong müsste die zukünftige Trump-Regierung ein Gleichgewicht zwischen Unilateralismus und dem Zusammenhalt der Verbündeten finden. Das ist der größte Schwachpunkt Trumps, denn bei einer unilateralen America-First-Politik werden die Beziehungen mit den Verbündeten im Vergleich zur derzeitigen Biden-Regierung sehr fragil werden. Deshalb denke ich, dass es eine große Herausforderung für die USA sein wird, bei einer solchen Politik des Unilateralismus die Verbündeten zusammenzubringen, um sich in Bereichen wie Wirtschaft und Handel, Außenpolitik und Militär gemeinsam China entgegenzustellen. Und was kann China wiederum einer zukünftigen Trump-Regierung 2.0 der USA entgegensetzen? Forscher Chung Chih-dong sagte dazu, tatsächlich kann China auch seinen Einfluss geltend machen, um den USA die Stirn zu bieten. China hat wirtschaftlich, militärisch und außenpolitisch durchaus das Selbstvertrauen, sich den USA entgegenzustellen. Peking arbeitet außerdem sehr aktiv daran, Länder wie Russland, Nordkorea sowie Staaten im Nahen Osten wie den Iran und Länder des globalen Südens an sich zu binden. Deshalb wird sich die Konkurrenzsituation zwischen beiden Seiten nicht ändern. Sie wird sich weiterentwickeln. Aber Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping werden wohl weiterhin Konfliktkontrolle betreiben, um die bilateralen Beziehungen zu stabilisieren und um zu vermeiden, dass die Konkurrenzsituation zwischen beiden Ländern sich weiter zuspitzt und schließlich außer Kontrolle gerät, so Chung Chih-dong, Forscher am Forschungsinstitut für Landesverteidigung und Sicherheit. Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, dem 25. November 2024. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie weitere Informationen, Beiträge und die Links zu unseren Seiten auf Facebook, Instagram und X sowie zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Vielen Dank fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Eva Trindl.